NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. Juli 1844. Der Todestag des Komponisten Franz Xaver Wolfgang Mozart.
Als Wolfgang Amadeus Mozart im Dezember 1791 stirbt, hinterlässt er ein gewaltiges musikalisches Erbe, viele Schulden und eine 28-jährige Witwe. Konstanze ist alleinerziehende Mutter von zwei Jungen. Der Ältere heißt Karl, ist 7 und wird später in Italien als Beamter Karriere machen. Der Jüngere, Franz Xaver, ist gerade mal 4 Monate alt.
Ich glaube, dass ihm etwas sehr Elementares gefehlt hat, eben weil er seinen Vater nie kennengelernt hat. Er hat sich aus all den Bildern, die an ihn herangetragen worden sind, über seine Mutter und über eigentlich jeden, der seinen Namen gehört hat, der hatte ja ein Bild von Mozart im Kopf oder im Ohr. Aus diesen ganzen Bildern musste dieses Kind schon sich ein Bild des Vaters zusammensetzen und war damit ganz allein. Und ich glaube, dass im Grunde genommen es eine sehr traurige Existenz auch manchmal gewesen ist. Und ich glaube nicht, dass das sich in Groll oder Wut gegen den Vater geäußert hat, sondern in großer Verzweiflung.
Die Mutter bestimmt, dass ihr Jüngster Musiker werden und in die Fußstapfen des Vaters treten soll. Als er 2 Jahre alt ist, gibt sie ihm den Beinamen Amadeus. So tritt Franz Xaver Wolfgang zeitlebens als Wolfgang Amadeus Mozart Sohn auf. Er selbst verschwindet fast vollständig hinter dem legendären Namen. Viele seiner Briefe und Werke sind verschollen.
Das Wenige, was dann greifbar wird, ist, was Zeitgenossen auch immer wieder gesagt haben, dass er vielleicht über die Maßen bescheiden aufgetreten ist, verbunden mit einem gewissen Phlegma.
Der Musikwissenschaftler Carsten Nottelmann hat über Franz Xaver Wolfgang Amadeus Mozart promoviert. Er ist sicher.
Ganz zweifellos war dieses jüngere Kind musikalisch hochbegabt und Konstanze Mozart hat ihren Sohn angetrieben.
Dieser Junge hatte eine Mutter, die alles daran setzte, ihn zu fördern. Er war begabt und er hatte einen Namen, der ihm alle Türen öffnete. Warum kennen wir ausschließlich den Vater und nicht Mozart Junior, der zum Beispiel diese Polonaise Melancholique komponierte? Konstanze gibt beiden Söhnen, Karl und Franz Xaver, mit auf den Weg.
Erinnere dich stets meiner so herzlich Lehre, nämlich, dass keiner von Mozarts Söhnen mittelmäßig sein darf, um sich nicht mehr Schande als Ehre zu machen.
Es ist eine schwere Hypothek, die der Kleine tragen muss. Er ist oft krank und sehr ernsthaft. In Prag soll Konstanze den 5-Jährigen auf einen Tisch gestellt haben, damit alle entzückten Zuhörer sehen konnten, wie er das Papageno-Lied trällert. Ein Jahr bleibt er in Prag zur Ausbildung, dann holt sie ihn nach Wien zurück, immer auf der Suche nach den besten Lehrern. Denn es gibt ein gravierendes Problem.
Musiker zu sein, ist ein Handwerk. Und wenn man an die Familie Bach zum Beispiel denkt, ist das ein Handwerk, was über Generationen weiter vermittelt wird. Und Konstanze Mozart wusste natürlich, dass das mit ihrem Sohn nicht der Fall sein kann. Sie war zwar selbst sehr musikalisch, aber sie hat sicherlich keine fundierte theoretische Ausbildung gehabt. Und zumal als Frau hat sie auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, ihren Sohn wirklich aufs Gleis zu setzen. Dafür brauchte sie Männer.
Die Riege der Lehrer von Mozart Junior könnte kaum illustrer sein. Bei einem ehemaligen Schüler seines Vaters, der mittlerweile ein hochberühmter Pianist und Klavierlehrer ist, bei Johann Nepomuk Hummel erhält er Unterricht. Hofkapellmeister Antonio Salieri sowie der Organist am Wiener Stephansdom, Johann Georg Albrechtsberger, sind seine Lehrer. Und Abbé Vogler, der auch Karl Maria von Weber und Giacomo Meyerbeer unter seine Fittiche nehmen wird. Doch die berühmten Namen täuschen. Der Musikwissenschaftler Carsten Nottelmann.
Ich habe so den Eindruck gewonnen, dass die Ausbildung dieses Kindes, dieses Jugendlichen, sehr sporadisch verlaufen ist. Auch vor dem Hintergrund, dass man vielleicht möglichst viele große Namen verpflichten wollte. Aber auch vor dem Hintergrund, dass man der Natur nicht ins Handwerk pushen wollte, weil man davon ausging, dass dieser Sohn dem Vater so ähnlich sieht äußerlich, dass man letztlich der Natur nur Zeit geben muss, bis es auch innerlich soweit ist, dass dieser Sohn dem Vater ähnelt. Da spielt also der Geniegedanke eine ganz große Rolle.
Im Jahr 1805 stirbt Schiller. Goethe hat Wilhelm Meisters Lehrjahre und den Faust längst in Arbeit. Beethoven hat mit seiner Eroica in Wien begeistert, fällt aber mit seiner Oper Fidelio durch. Franz Xaver ist 13 Jahre alt, sieht angeblich aus wie sein Vater und wird dem Wiener Publikum als junger Pianist und Komponist präsentiert. Im April 1805 gibt er sein Debüt mit eigenen Werken und einem Klavierkonzert seines Vaters.
Er spielt für sein Alter sehr artig. Auch seine Kantate gefiel. Man kann von ihm vieles erwarten, wenn ihn nicht zu frühes und häufiges Lob verdirbt. Möge er nie vergessen, dass ihm der Name Mozart zwar für jetzt Nachsicht erwirke, in der Folge aber strenge und große Forderungen an ihn richte.
Sowohl die Leipziger Allgemeine als auch die Berlinische Musikalische Zeitung berichten wohlwollend über den großen Auftritt des kleinen Mozart. Der Librettist der Zauberflöte, Emanuel Schikaneder, gratuliert mit einem Gedicht. Finanziell ist das Konzert ein Erfolg. Und Konstanze?
Ich glaube, die Mutter ist nie wirklich zufrieden gewesen.
Franz Xaver Mozart ist 17, als er in sein Werkverzeichnis sein erstes Klavierkonzert eintragen kann. Es ist sein Opus 14. Er widmet es zwei Schülerinnen und geht im gleichen Jahr als Klavierlehrer einer Grafentochter nach Podkamien, in einen Ort kurz vor der damaligen russischen Grenze, 100 Kilometer östlich von Lemberg gelegen.
Ich glaube auch, dass dieser Weggang aus Wien in die galizische Provinz so etwas war wie die Flucht. Nicht nur vor Wien, sondern vielleicht auch eben vor der doch sehr ehrgeizigen Mutter.
Anfangs genießt Franz Xaver Mozart die neu gewonnene Freiheit. Doch 1810 schreibt er aus Podkamien an den Leipziger Musikverlag Breitkopf und Hertel:
Was die Ausbildung meines kleinen Talentes betrifft, geht es mir hier sehr schlecht. Denn ich bin des einförmigen, unmusikalischen Lebens wegen, welches ich hier führen muss, so übel daran, dass ich trotz allem angewandten Fleiße nicht das Geringste zustande bringen will.
Er wird krank in Podkamien und zieht schließlich in die galizische Hauptstadt Lemberg, heute in der Westukraine gelegen, damals zugehörig zu Österreich und die viertgrößte Stadt im Vielvölkerstaat. Hier nimmt Franz Xavers Leben eine entscheidende Wendung. Der 22-jährige Mozart-Sohn lernt 1813 die bildschöne Josephine Baroni Cavalcabò kennen.
Diese Frau war mit einem Mann verheiratet, der deutlich älter war als sie selbst. Und sie war so etwas wie der Stern am musikalischen Himmel von Lemberg. Sie war offenbar eine sehr gute Sängerin. Und man kann davon ausgehen, dass Mozart Junior ihr Klavierunterricht erteilt hat zunächst. Und daraus ist offenbar sehr schnell sehr viel mehr geworden. Und die beiden haben gehofft, dass der alte Ehemann vielleicht irgendwann das Zeitliche segnet. Den Gefallen hat er ihnen aber nicht getan. Und diese Frau hat Mozart Junior sein ganzes Schicksal geknüpft. Er ist ihr überall hin letztlich gefolgt. Und das ist auch so ein bisschen etwas, was seiner Mutter Kummer bereitet hat. Dass er eben nicht ungebunden war und räumlich an Lemberg praktisch gekettet war.
Ich hatte die Rolle mit Noten zu mir gesteckt, um einen Vorwand zu haben, im Falle mich jemand sähe. Ich kam hinauf, drückte deine Hand noch einmal an meinen Mund, fühlte noch einmal deine Lippe an der meinen und war glücklich. Nun ging ich wirklich fort. Wie schwer war dieser Gang. Nie, nie werde ich dich verlassen. Zu fest ist dein Schicksal an das meine geknüpft.
Aller Leidenschaft zum Trotz begibt sich Franz Xaver Mozart 1819 auf eine dreijährige Konzertreise durch ganz Europa. Für die Geliebte führt er während dieser Zeit ein Reisetagebuch. Er spielt Werke seines Vaters und tritt selbst als Komponist auf. Er trifft auf Könige, adlige Bürger. In Berlin verkehrt er im Hause Mendelssohn und erlebt das Wunderkind Felix. In Salzburg besucht Franz Xaver seine 70-jährige Tante Nannerl. Und in Kopenhagen sieht er seine Mutter wieder, die dort mit ihrem zweiten Mann, dem dänischen Diplomaten und ersten Mozart-Biografen Georg Nikolaus Nissen, lebt.
Es war wirklich ein seliger Augenblick, beinahe 11 Jahre getrennt, sich wiederzusehen. Ich habe beide, besonders meine Mutter, über alle Erwartungen gütig gefunden. Alles Vergangene ist vergessen. Sie ist mir eine liebende, zärtliche Mutter geworden, was sie wohl immer war, mir aber nicht zeigen wollte.
Nach allem, was wir wissen, hat er gegen Ende seines Lebens ein sehr inniges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt. Er hat sie regelmäßig besucht, also ganz anders als der ältere Sohn.
Am Ende seiner großen Konzertreise kehrt er wieder an den Ausgangspunkt zurück. Trotz aller Meriten lässt sich der 30-jährige Wolfgang Amadeus Mozarts Sohn wieder in Lemberg nieder.
Er hat tatsächlich große Erfolge gefeiert. Er hat aber auf dieser Konzertreise auch die Erfahrung gemacht, dass egal wo er hinkam, er natürlich zuerst immer als Sohn gesehen wurde. Und er jedes Mal in jeder großen Stadt oder auch in jeder kleineren Stadt wieder von neuem anfangen musste, sich als eigenständige Künstlerpersönlichkeit darzustellen. Und das hat ihn auf Dauer sehr frustriert. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum er letztlich wieder nach Lemberg zurückgegangen ist. Da wusste er wenigstens, was er hatte.
Franz Xaver Mozart arbeitet als Klavierpädagoge, Pianist und Komponist. Er schreibt Klavierwerke, Lieder, 2 Kantaten. Er ist immer noch der Geliebte einer verheirateten Frau. Seine Hoffnungen auf eine Kapellmeisterstelle haben sich zerschlagen. Franz Xaver Mozart fühlt sich zerrieben zwischen der Last des täglichen Unterrichtens und der Bürde des großen Namens. Nach Abschluss seiner Kantate schreibt er:
Mir machte das alles viel Freude. Denn es lieferte mir neuerdings den Beweis, dass ich Talent zum Komponieren habe und dass ich etwas Ausgezeichnetes zu leisten imstande sein werde, wenn ich meine ganze Zeit darauf werde verwenden können. Aber so muss ich mich gegenwärtig mit Lektionen plagen und abstumpfen. Nur 2 Jahre Herr meiner Zeit, und mein Vater sollte sich im Grabe über mich freuen.
Carsten Nottelmann betont:
Ich glaube, wenn ein anderer Name drauf stünde, dann wäre diese Musik zumindest bei Pianisten bekannter und auch beliebter, denn sie ist sehr dankbar zu spielen für Pianisten. Man merkt, dass dieser Komponist am Klavier sozialisiert worden ist, und er schlägt auch eine Brücke in seiner Musik, eben von der Wiener Klassik, wie sein Vater sie geprägt hat, hin zu einer Musik, wie wir sie vielleicht noch am ehesten von Hummel kennen, als ein Bindeglied zwischen Wiener Klassik und der Romantik von Chopin, aber auch von Schumann.
1835 lernt Franz Xaver Mozart Robert Schumann persönlich kennen und er setzt sich 1841 in Wien als Pianist für die Musik Chopins ein. Mozarts Sohn wird zum Ehrenkapellmeister, aber nicht zum Direktor des neu gegründeten Mozarteums in Salzburg ernannt.
Mozart Junior war am Ende seines Lebens vor allem Konzertpianist und Klavierpädagoge. Und das hat man am Mozarteum nicht gebrauchen können.
Heute vor 170 Jahren, wenige Tage nach seinem 53. Geburtstag, stirbt Wolfgang Amadeus Mozarts Sohn an einem Magenleiden in Karlsbad. Dort hatte er auf Linderung gehofft. Josephine Baronika Valcabo ist seine Universalerbin. Seine Geliebte kann ihn nur noch zu Grabe tragen.
Seine Person ist sicherlich tragisch, einfach weil ohne den Namen wäre er heute völlig vergessen. Aber gerade der Name führt eben dazu, dass wir sein Werk oder sein ganzes Schaffen unglaublich kritisch betrachten, so wie das auch schon seine Zeitgenossen getan haben. Und dass er natürlich keinem Vergleich mit seinem Vater standhalten kann. Aber welcher Komponist kann das schon?
Im Zeitzeichen erinnerte Claudia Behlemann an Franz Xaver Wolfgang Mozart, der am 29. Juli 1844 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.